Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant der Produzent dieses Podcasts. Und mit mir hier ist wie immer mein Co-Host, das ist Tobias Siebel, der Gründer der Tala und Tala Konferenz. Moin Tobias.
Moin Tobias, ich glaube, das ist die richtige Begrüßung heute, denn wir sind mal wieder nicht alleine, sondern wir haben einen Gast ganz aus der Nähe bei dir.
Ja.
In Norddeutschland, Jochen Spätmann. Moin.
Moin.
Wie schön, dass Sie dabei sind, dass Sie da sind. Sagen Sie doch mal ganz kurz unserer Hörerschaft, wer Sie sind. Ich glaube, viele kennen Sie, aber vielleicht können Sie mal so ein, zwei Sätzen beschreiben und über sich reden, wer Sie sind und was Sie machen.
Ja, ich bin Familienunternehmer in der Lebensmittelindustrie in mittlerweile vierte Generation. Am besten, ich nenne mal eine unserer bekanntesten Marken, Messmer. Ich hoffe, dass das viele der Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause im Küchenschrank haben. Darüber hinaus bin ich ehrenamtlich in verschiedenen Dingen engagiert. Unter anderem bin ich Vorsitzender der Versammlung der Ehrbaren Kaufleute zu Hamburg. Bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, zwei Enkel mittlerweile, die große Freude machen. Bin sportlich sehr unterwegs, dem Hockeysport verbunden, mittlerweile nicht mehr aktiv, sondern nur noch passiv. Läufer, Hobby-Triathlet und last but not least großer HSV-Fan.
Okay, ja, ich war am Samstag gerade da, aber nur meinem Sohn zuliebe.
Ja. Stichwort Hockey, da gab es doch jetzt gerade den Indoor-Sieg der Damen oder so.
Ja, genau, was die Damen
habe ich, glaube ich, irgendwas mitbekommen.
Europameister, ne? Geworden, die Danas, großer Erfolg. Ja, und ansonsten unterstützen wir als Sponsor, aber auch ansonsten unseren Club an der Alster. Hamburg ist ja eine absolute Hockey-Hochburg und ja.
Ja, und ich hatte in irgendeinem Podcast, ich glaube, da waren Sie beim NDR, ich glaube, Sie laufen auch gute Zeiten im Joggingbereich. Da in Hamburg gibt es ja gute Laufstrecken, habe ich mir sagen lassen, sind wohl gute Zeiten, die Sie da anlegen. Sie haben gesagt, vierte Generation Familienunternehmen. Sie haben ja in gewisser Weise eine Doppelrolle, was Unternehmensnachfolge angeht. Sie haben das Unternehmen in Empfang genommen und auch schon oder sind dabei, es weiterzugeben. Vielleicht können Sie uns da mal mit reinnehmen. Was lernt man über die Nachfolge, wenn man so mittendrin ist in so einem großen Familienunternehmen? Sie haben jetzt eine Marke genannt, aber ich glaube, die Quote an Haushalten von unseren Hörenden, die wirklich diese Marke zu Hause haben, ist sehr hoch. Von daher ist das jetzt auch nicht das kleinste Unternehmen. Erzählen Sie doch mal gerne, wie das ist, Nachfolge.
Ja, gegründet wurde das Unternehmen 1907 von unserem Urgroßvater hier in Hamburg. Kam aus Ostfriesland, wollte der Republik guten Tee näher bringen, war lange ein ganz klassischer Teehandel. Viele kennen vielleicht diese ganz klassischen Holzkisten. Mein Vater hat dann Mitte der 50er Jahre den Betrieb als sehr junger Mann übernommen und hat sich dann irgendwann darauf verlegt, nicht mehr den Handel zu betreiben, sondern Teebeutel herzustellen. War ein ganz kleiner Betrieb. Heute würde man sagen, ein Start-up. 900.000 D-Mark Umsatz, ich glaube, 4 Mitarbeiter. Und ist dann fast einmal Konkurs gegangen, weil er eine betrügerische Buchhalterin hatte. Und dann hat meine Mutter Angst um ihre drei Kinder bekommen, hat gesagt, ich mache ab sofort mit und passe auf das Geld auf. Und die beiden haben eine großartige Kombination gebildet, hat zum Unternehmen dann immer viele Jahre ausgebaut. Mein Bruder und ich sind Mitte der 80er dazugestoßen und haben dann gemeinsam mit unseren Eltern bis Mitte der 90er gearbeitet, das Unternehmen stark ausgebaut. Unter anderem konnten wir dann damals auch Messmer kaufen. Onno Behrens kam dazu. Eine Auslandsexpansion und Michael und ich wurden dann eines Tages zum Tee nach Hause bestellt, weil sich abzeichnete, dass was passieren musste. Und dann wurde uns eröffnet, dass unsere Eltern aufhören wollten und dass sie bereit wären, das Unternehmen an uns zu verkaufen.
Verkaufen.
Verkaufen. Oh, da sind wir ja mittendrin in einem aktuellen Thema.
Finde ich total super. Finde ich total gut, das als Verkauf.
Also verkaufen statt vererben, ist das korrekt?
Wie bitte?
Verkaufen statt vererben? Ja. Die Frage muss ich aktuell stellen.
Das war tatsächlich so. Hatte zwei Gründe. Zum einen hatten unsere Eltern natürlich das Unternehmen stark expandiert. Das ganze Geld war in der Firma und wollten dann im Alter nicht so gerne von ihren Kindern abhängig sein. Das war der eine Beweggrund. Und der andere, wie mein Vater das etwas salopp formuliert hat, man wird nie ein richtiger Unternehmer, wenn man nicht mal selber einen Sack voller persönlicher Schulden gehabt hat.
Oh.
Und das war dann der Deal. Mein Bruder, der es bei uns die Finanzen immer gemacht hat, hat das dann durchgerechnet und gesagt, ja, kriegen wir irgendwie hin, machen wir. Unsere Schwester war dann auch noch mit an Bord. Und ja, so haben wir das Unternehmen dann Mitte der 90er übernommen. Und haben das dann bis Ende dieses Jahres in verschiedenen Funktionen gemeinsam geführt, ausgebaut. Von damals, ich glaube, in Erinnerung nach so 250 Millionen und 300 Mitarbeiter auf heute ungefähr 800 und 1700. Und ja, das ist ein bisschen die Geschichte meines Bruders und ich. Unsere Schwester war nie aktiv im Unternehmen, viele Jahre im Beirat zwar gewesen, aber hat uns immer loyal unterstützt und geholfen. Und und jetzt haben wir gerade Ende des Jahres die Anteile an die Next Gen weitergegeben. Meine Tochter Sarah und meine Nichte Anna sind schon seit einigen Jahren jetzt bei uns im Unternehmen. Und einer meiner Söhne wird dann meine Nachfolge im Beirat antreten. Also insofern einmal bekommen oder gekauft und jetzt weitergegeben.
Verschenkt oder verkauft?
Ja, in der Tat, dieses Mal ist es ein anderer Vorgang, weil kaufen wäre nicht mehr möglich gewesen.
Ja, ich wollte auch sagen,
das hätten wir sich nie mehr erlauben können. Insofern ist das dieses Mal einen anderen Weg gegangen.
Mhm. Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt so diese doppelte Nachfolge, bei der zweiten sind Sie ja in gewisser Weise noch mittendrin, was konnten Sie lernen für sich? Was haben Sie von der ersten Nachfolge auch übernommen, wie es die Eltern gemacht haben? Der Modus ist ja jetzt ein anderer offensichtlich, aber haben Sie so dieses ganze Thema Leadership, wie man diese Verantwortung überträgt, wie man die Next Gen, wie Sie gerade gesagt haben, wie man die auch einstiehlt auf so ein Unternehmer-Dasein? Was sind da so Ihre Learnings?
Also im Nachhinein muss ich das Vertrauen unserer Eltern bewundern. Wir haben zwar 10 Jahre zusammengearbeitet, wir kannten den Betrieb von Inside aus, haben natürlich auch schon eine große Verantwortung getragen in unseren Verantwortungsbereichen. Aber sie haben ja dann doch mein Vater hat so ein bisschen Übergangszeit gebraucht im Aufsichtsrat. Aber so das Lebenswerk in die Hände in der Next Gen zu legen, das ist schon ein großer Schritt. Und sie haben sich dann auch sehr konsequent hinterher rausgehalten. Also da habe ich im Nachhinein noch große Bewunderung dafür. Sie haben uns auf das, was es eigentlich heißt, Unternehmer zu sein, außer durch Vorbild, eigentlich nicht vorbereitet. Da sind wir ziemlich ins kalte Wasser gestoßen worden und mussten uns dann freistampeln. Hatten aber einen sehr guten Beirat, der uns dann immer wieder unterstützt und geholfen hat. Und jetzt haben wir im Unterschied dazu, wir haben seit vielen Jahren einen sogenannten Familienvertrag, der ganz klar die Werte, Ziele, Rollen der Familie festlegt und haben die Kinder, seitdem sie 15 waren, durch immer eine Familientagung einmal im Jahr konsequent darauf vorbereitet. Mhm. Der Auswahlprozess innerhalb der Next Gen, wer denn nun in die Firma gehen darf und wer nicht, weil das ist limitiert, haben die sehr gut über die Bühne gebracht. Und jetzt eben auch mit dem Einstieg von Sarah und Anna ins Unternehmen. Und wir hatten eine richtige Roadmap, wo bestimmte Dinge, Zwischenziele erreicht werden mussten, damit wir genau wissen, was heißt es denn eigentlich, Gesellschafter zu sein, Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter zu übernehmen. Das war, glaube ich, ein großer Unterschied, aber auch richtig notwendig, weil das Unternehmen natürlich heute eine ganz andere Dimension hat, als es damals der Fall war. Und wenn ich jetzt auf mich selbst gucke, das war ein klarer Zeitplan, den mein Bruder und ich zusammen mit unserer Schwester gesetzt haben. Aber das eine ist das Rationale, wenn es dann soweit ist, Ja. Und man dann die Unterschrift und die Verträge setzt und sich vor allen Dingen dann natürlich auch vom Unternehmen verabschiedet. Ja, da musste ich schon mit der einen oder anderen Träne kämpfen.
Ja, man, das ist ja auch ein Baby irgendwie, ne? Was man da dann in andere Hände übergibt.
Genau, also das Loslassen, wie gesagt, im Nachhinein noch Respekt von meinen Eltern, dass sie es damals doch uns konsequent vorgelebt haben. Und ich hoffe, ich denke, wir haben das eigentlich auch sehr konsequent betrieben. Wir werden es jetzt noch ein bisschen begleiten natürlich, sind ja nicht aus der Welt.
Aber sagen Sie mal, wenn Ihre Eltern Sie, ich habe das so verstanden, jetzt nicht so bis ins kleinste Detail vorbereitet haben auf die Übernahme des Unternehmens, glauben Sie, das war Absicht? Also haben die das so gemacht, so sind das einfach Freunde gewesen der Methode kaltes Wasser? Oder war das eher ein Versäumnis?
Ich glaube, meine Eltern, es war eine ganz andere Zeit. Wie gesagt, das Unternehmen war viel kleiner. Man hat sich nicht so sehr beschäftigt mit, wie machen das eigentlich andere Familienunternehmen? Mhm. Wo könnte man was lernen oder auch kopieren? Ja, das war eben dann einfach so. Ne? So wollten sie es machen, so haben sie es gemacht, ohne da jetzt noch links und rechts zu denken. Und mein Bruder und ich hatten natürlich dann die Chance, in diesen 10 Jahren dann auch das ein oder andere Seminar zu besuchen. Ich bin damals dann in Kontakt gekommen mit Peter May, eigentlich einer der führenden Berater für Familienunternehmen. Von dem habe ich eine ganze Masse gelernt. Und insofern ist es einfach eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Und diese Möglichkeiten gab es für meine Eltern, glaube ich, damals in der Form auch gar nicht. Mhm.
Die haben eben kurz diese, ich weiß nicht, ob es die erste Krise war, aber zumindest eine sehr relevante mit der betrügerischen Buchhalterin. Also so ein Compliance-Gate genau an der Stelle, wo man es ja nicht haben möchte. Ja. Was ja dann auch ihre Mutter dazu veranlasst hat, unternehmerisch mit einzusteigen. Hat das die Firma sehr nachhaltig geprägt? Also dieses ganze Thema Werte, Wertebasierung. Wir sprechen gleich noch über ihre Engagements, auch in diesem Bereich. Ist das so ein Kipppunkt im Unternehmertum oder war es vorher auch schon völlig klar, dass das sein muss?
Also explizit würden meine Eltern das wahrscheinlich nicht so formuliert haben, aber so Sätze wie, das gehört sich nicht, oder das macht man nicht oder das machen wir so nicht. Das waren schon geflügelte Worte bei den beiden. Und vielleicht ein zweiter Aspekt ist einfach unser Produkt und die Art und Weise, wie unser Produkt gehandelt wird. Da muss ich kurz ausholen. Seit mittlerweile fast 200 Jahren wird Tee immer noch auf die gleiche Art und Weise gehandelt, nämlich auf sogenannten Mustergutbefund. Das bedeutet, man bekommt eine kleine Probe, ungefähr 100 Gramm, gießt die in einem standardisierten Verkostungsgeschirr auf 100 ml auf. Die Einwaage sind 2,8 Gramm, das Gewicht eines alten englischen Sixpence. Und danach verkosten wir das, also die Tea-Taster. Und dann gibt es bestimmte Bewertungssysteme. Jedenfalls, wenn man dann sich entschließen hat, eine Partie zu kaufen, dann vereinbart man mit dem Verkäufer im Ursprung einen Preis und dann verlässt man sich darauf, dass der Container, der dann irgendwann hier in Hamburg ankommt, genau diesem Muster entspricht. Heutzutage gibt es natürlich viele andere Aspekte, die noch eine Rolle spielen, aber das ist im Grunde genommen immer noch ein virtueller Handschlag. Und in den 40 Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich nur zweimal erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Und diese inhärente Verlässlichkeit hat unser Unternehmen sehr stark geprägt, sowohl in Richtung Kunden, auch als auch in Richtung Lieferanten, aber natürlich auch in Richtung der Mitarbeitenden. Und das war schon eine sehr starke Prägung, die mich dann irgendwann auch dazu veranlasst, der Versammlung ehrbarer Kaufleute beizutreten, weil das Thema Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Redlichkeit, das hat mich sehr angesprochen, weil wie das immer gelebt haben, ohne das vielleicht immer auch genauso zu benennen. Und das war auch der Ursprung, warum ich dann schrittweise auch mehr Verantwortung in der VEK übernommen habe.
Können Sie jetzt noch mal ein bisschen ausführen, was der Verein macht? Kaufleute, sehr ehrbare Kaufleute. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen was erzählen, was so da die Genese ist.
Und wie kommt man da rein? Da wollen doch alle rein, aber es ist doch irgendwie ein Prädikat.
Muss ich dafür nach Hamburg ziehen? Das ist die Entscheidung.
Und muss man sich das irgendwie sonst noch anders verdienen, außer dadurch, dass man dann sehr hart ist?
Ja, da sage ich gerne was zu. Also, Versammlung ehrbarer Kaufleute gibt es seit 1517, damals gegründet als der Gemene Kopmann. Das war eine Interessensvereinigung der seefahrenden Kaufleute.
Plattdeutsch, ne? Der Gemene Kopmann.
Genau, Gemene Kopmann, Plattdeutsch. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich dann immer herausgestellt, dass sozusagen die Wirtschaft ein bisschen mit der Politik gerungen hat, nicht anders als heute auch. Und damals hieß der Senat der ehrbare Senat. Und um auf Augenhöhe mit dem Senat zu kommen, hat man der Gemene Kopmann sich dann in den ehrbaren Kaufmann damals umbenannt. Und über ja, viele Jahrhunderte lang war das im Grunde genommen die Interessenvertretung der Hamburger Kaufleute gegenüber dem Senat. Viele Meilensteine gesetzt, ein paar Anekdoten, beispielsweise mal die Aufsicht über den Aufbau von Ausbau von Kriegsschiffen übernommen, als der Senat das nicht richtig hingekriegt hat im Kampf gegen die Piraten. Man hat die Börse mitgebaut, das Postwesen im Vorbeigehen miterfunden durch die kaufmännischen Boten. Ganz stark bei dem Neubau der Hamburger Handelskammer mitgewirkt. Kommerzdeputation, aus dem schließlich dann irgendwann die Handelskammer hervorgegangen ist. Also viele Meilensteine in Hamburg gesetzt. Das Symbol der ehrbaren Kaufleute ist eben der Hamburger Handschlag. Da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu dem, was ich schon erzählt habe, zum Tee. Also Handschlaggeschäft, du kannst dich auf mich verlassen. Das ist der Ursprung dieser Idee. Und heute definieren wir das mit vier Begriffen: Respekt, Anstand, Haltung und Redlichkeit. Das sind die vier Werte, die ehrbaren Kaufleute vertreten und die auch jeder unterschreiben muss in unseren Leitlinien, der bei uns Mitglied werden möchte. Ja, heute sind wir über 1000 Mitglieder. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen, 50 Veranstaltungen mittlerweile, und wir setzen uns im weitesten Sinne für Ehrbarkeit in der Wirtschaft ein, für Freihandel, für möglichst wenig staatliche Einmischung in die Wirtschaft und vor allen Dingen auch für das Vermitteln der Ehrbarkeit in die nächsten Generationen. Das betreiben wir, und die Frage ist ja, wie kann man bei uns Mitglied werden? Wir haben eine wunderbare Webseite, da kann man sich informieren und dann auch anmelden. Man braucht zwei Bürgen. Entweder findet man die dann bei uns im Mitgliederkreis. Wenn das nicht möglich ist, gibt es ein Interview mit dem Vorstand. Zwei Menschen aus dem Vorstand, die das dann genehmigen oder auch ablehnen. Und wir haben eben auch Instanzen oder Verfahren vorgesehen, die greifen, wenn sich jemand nicht ehrbar verhält. Also beispielsweise, wenn sich ein Dritter und ein Mitglied darüber beschwert, dass meinetwegen Sie, Herr Pusch, Ihre Rechnung nicht bezahlen und Sie das nach zweimaliger Aufforderung nicht nachholen, dann kann es dann
also,
bis einfach
so niedrig zum Aufschluss ist die Schwelle. Also es muss nicht mal so, man könnte auch sagen, strafrechtliche Verurteilung oder irgendwie sowas, sondern es reicht schon sozusagen, wenn der Ruf nachweislich geschädigt
wird. Das ist ja das Thema Redlichkeit, ne, steht unter dem anderen drin. Wir liefern und zahlen pünktlich, steht auch mit bei uns drin. Also auch relativ normale, in Anführungsstrichen, Dinge. Ja.
Eigentlich ja Selbstverständliches, aber klar, heutzutage, es gibt auch Leute, die faul spielen und die machen das ganze Ding kaputt, ne?
Ja. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von anderen Dingen, die möglicherweise auch schief gehen können. Wir haben unterstützen seit vielen Jahren Pro Honore hier in Hamburg. Das ist die älteste Stelle der Hamburger Wirtschaft gegen Korruption, mittlerweile aber auch gegen Mobbing und andere Dinge. Kann als Vertrauensstelle benutzt werden. Also das machen wir auch. Sehr bekannt ist natürlich unsere Jahresschlussversammlung. Immer am
Da wollen alle hin. Da ist die Handelskammer proppevoll.
Ja, das stimmt. Sehr erfreulich. Das Besondere ist, dass es eben kein Neujahrsempfang ist, sondern eine Jahresschlussversammlung. Und das Zweite ist, dass der Senat immer sehr zahlreich vertreten ist, aber er darf nur zuhören und nicht selber sprechen. Und das ist der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden der VEK und der Handelskammer gegenüber der Hamburger Kaufmannschaft oder Kauffrauenschaft. Und ja, insofern eine sehr traditionelle Veranstaltung. Wie gesagt, wir sind jetzt 508 Jahre alt. Und das ist einmalig in Deutschland und wahrscheinlich da auch darüber hinaus.
Hm. Ja, ist schon cool, auch so vom Datum etc. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine gute Tradition geworden ist. Und man hat es ja auch gesehen jetzt, also wer LinkedIn verfolgt hat, so zwischen den Jahren und am Jahresanfang, der hat, glaube ich, viel auch Sie gesehen und andere, die da geschrieben haben und was sie alles
vor allem, um das mal für Nicht-Hamburger auch zu visualisieren. Also die Handelskammer, die ist ja altehrwürdig und dadurch, da ist der Platz auch so ein bisschen beschränkt. Und wenn man so normale Veranstaltungen kennt und weiß, wie die da bestuhlt sind und dann gegen die Versammlung eines Erwin Kaufmanns zieht, da wird schon wirklich bis in den letzten Winkel, da werden noch irgendwie, glaube ich, so Klappstühle oder so aufgestellt. Da habe ich mal, Foto gesehen, bin ich auch mal durchgelaufen. Das ist schon sehr sensationell. Was ich ganz spannend fand eben, Herr Spätmann, an dem, was Sie gesagt haben, Sie setzen sich ein dafür, an sich möglichst wenig Regulierung zu bekommen von der Politik. Und das ist ja insofern bemerkenswert, weil warum gibt es die Regulierung von der Politik? Ich würde sagen, weil es Leute gegeben hat, die sich eben nicht ehrbar verhalten haben. Ne? Das ist ja eher eine Reaktion darauf. Und das sind ja an sich zwei Seiten einer Medaille.
Ja, also natürlich, also wir vertreten nicht die Auffassung, dass es einen Staat ohne Regeln geben sollte. Das ist natürlich Blödsinn. Man braucht schon einen starken Staat, der die Demokratie und damit auch die Wirtschaft schützt. Logisch. Aber was wir in den letzten Jahren erleben haben, das geht schon in die falsche Richtung. Das ist einfach ein Overkill. Geht immer nach dem gleichen Prinzip. In der EU wird häufig sogar was Sinnvolles erfunden, dann wird in Deutschland geschrieben, das ist zu lasch, dann wird es verstärkt und anschließend fummeln dann auch noch 16 Bundesländer mit rum. Und hinterher wundern wir uns, dass wir praxisfremde Bestimmungen haben, die sowohl die Verwaltung, aber auch die Wirtschaft eben überfordert. Darum geht's. Es geht nicht um regellos oder dergleichen mehr. Wir sind nicht libertär in keiner Weise.
Nee, aber also wenn man zum Beispiel sowas sieht wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja. Das ist ja wahrscheinlich deswegen ins Leben gerufen worden, weil es einfach Leute gibt, die machen Profit auf Kosten Dritter und nicht, also zu viel Profit über Profit. Und wenn man aber davon ausgeht, es gibt ein Leitbild eines ehrbaren Kaufmanns, dann würde das ja schon per se ausgeschlossen sein.
Genau.
Wie ist denn, wenn ich den Transfer ins Unternehmertum nochmal mache? Wie sieht denn eine ehrbare Führungskraft aus und was gerade jetzt in Führung und in Konstellationen, man hat ja viel mit Menschen zu tun, mit unterschiedlichen Situationen, aus ihrer langen Erfahrung, wie viel Konsequenz braucht man, um diese Werte am Leben zu halten? Also wie viel Härte und Pass zu werten? Und wie sind Sie vorgegangen, wenn Sie gemerkt haben, boah, da stimmt was nicht, das funktioniert hier nicht so gut? Wie viel Vergebung darf sein und wie viel knallharte Konsequenz muss sein? Das ist zumindest so ein Dilemma und auch so ein Spannungsbogen, den ich in vielen Unternehmen und Organisationen, die ich so begleite, wahrnehme, dass das immer eine Frage ist. Wie sehen Sie da drauf?
Ja, für mich sind ja die Stichworte Haltung, Klarheit, Mut und Konsequenz. Wenn bestimmte Dinge sehen, muss man als Unternehmen und als Führungskraft eine Haltung haben. Wie man damit umgeht. Nach meiner Erfahrung ist die größte Schwäche von vielen Führungskräften, dass Dinge geduldet werden. Man hat wunderbare Mission Statements und Verhaltenskodizes und so weiter. Und dann passiert es eben doch, dass wir sind alle Menschen, dass Dinge, die da drinstehen, eben verletzt werden, nicht beachtet werden. Und wenn man das zu lange laufen lässt, dann merken die Leute das ganz schnell und man führt die besten Absichten eigentlich ad absurdum. Und von daher ist für mich das Thema Klarheit auch in der Ansprache von Dingen, die nicht gut laufen. Und damit meine ich auch in der Spitze, nicht nur unten weiter auf der Leiter der Verantwortung. man muss den Mut haben, die Dinge anzusprechen und man muss natürlich, ich würde es nicht Härte, sondern ich würde es Konsequenzen nennen, dass bestimmte Dinge gehen einfach nicht und dann muss man auch die Konsequenz ziehen, beispielsweise sich von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin zu trennen oder eben auch einer Führungskraft und deutlich zu machen, das geht so nicht. Und das hat wieder für mich wieder mit dem Begriff Verlässlichkeit zu tun. Es gibt ja sehr viele Debatten über, was ist heutzutage der richtige Führungsstil. Ich glaube, der Führungsstil ist an sich gar nicht so wichtig. Die Leute, das Team muss wissen, ich kann mich auf meinen Chef, meine Chefin verlassen, egal was passiert. Das schließt natürlich ein, dass man dann eben auch Fehler und dergleichen im Team klar anspricht. Aber man muss auch schon als Chef, als Chefin die Verantwortung für die Fehler des Teams übernehmen und nicht, wenn es schief geht, dann mit dem Finger auf die zeigen und sich verdrücken, in Anführungsstrichen. Das ist für mich, diese vier Worte spiegeln, glaube ich, eine gute Führungskraft nach meiner Erfahrung gut wider.
Ja, Verlässlichkeit. Und wenn Sie jetzt auch Liebe dazu gepackt hätten, dann wäre es zu den vier Begriffen, dann wäre es auch ein Handbuch für Kindererziehung.
Ja, also es ist wahrscheinlich, ich bin nicht der Meinung, dass man Mitarbeitende erziehen sollte, im Gegensatz zu Kindern. Das ist
aber man ist immer auch Vorbild. Man muss klar sein, man muss konsequent sein. So. Ja. Das sind ja genau die gleichen Werte, wo man sagt, und das tue ich ja nicht deswegen, weil ich gerne irgendwie den harten Typen raushängen lasse, sondern weil ich glaube, dass es zum Besten dient.
Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, man muss eben auch klar benennen, wenn man selber Fehler, ich bin kein Freund von Fehler machen, weil wer steht schon morgens auf und sagt, heute mache ich mal einen Fehler. Fehler passieren und zwar jedem von uns jeden Tag. Und wenn man selbst als Führungskraft, wenn einem selber das passiert, dann muss man auch den Mut haben, die zu benennen und dafür einzustehen. Und wir sind ja heute bei Thaler und Thaler. Ich glaube, die Bereitschaft zur Vergebung, zum Verzeihen muss auch da sein.
Genau, da erlebe ich häufig das Spannungsfeld. Angenommen, man sagt jetzt, okay, ich vergebe der Führungskraft den Fehler, aber ich entlasse sie trotzdem. Also wie viel Konsequenz hat dann auch eine Vergebung trotzdem? Ne? So, das ist so ein bisschen auch, das kann man jetzt nicht en detail durchgehen, aber das ist so, erlebe ich in unterschiedlichen Kontexten, dass das teilweise ein Spannungsfeld ist.
Ja, klar.
Weil die Vergebungsbereitschaft in diesem Thaler und Thaler-Kontext ist, glaube ich, recht hoch. Und dann aber trotzdem zu sagen, unternehmerisch und organisatorisch hat es jetzt eine Konsequenz, das miteinander zu verbinden, das ist teilweise dann
die Herausforderung. Das hat ja auch mit Klarheit zu tun. Man kann ja durchaus sagen, ich als Mensch vergebe ich dir, aber leider als Unternehmer, als Führungskraft muss ich Konsequenz zeigen. Das ist ja auch wieder die Frage, wie man das in der jeweiligen Situation vermittelt.
Wenn Sie uns schon die Steilvorlage geben mit Thaler und Thaler, Sie haben lutheranischen Luther-Background. Wie sehr beeinflusst das Sie oder hat Sie das beeinflusst Ihr Leben lang jetzt auch in dieser, ich sag mal, in der Thaler-Welt und in der Thaler-Welt?
Ja, also ich bin getauft, konfirmiert, aber nie ein besonders eifriger Kirchgänger gewesen. Und als ich meine amerikanische Frau in meiner Auslandszeit kennenlernte und wir beschlossen zu heiraten, fiel mir irgendwie kurz vor Schluss ein, sie mal zu fragen, welcher Religion sie eigentlich sei. Und sie sagte dann zu mir Episkopalien. Ich hatte das noch nie gehört, ich hatte keine Ahnung. Stellte sich auch die Frage, in welcher Kirche wir heiraten. Und dann sind wir in einen Gottesdienst gegangen. Und als ich rauskam, fragte ich sie, bist du etwa katholisch? Sagt sie, wieso fragst du das denn? Ja, weil wir mussten dauernd aufstehen und uns wieder hinsetzen. Das war für mich so aus meiner dörflichen Erinnerung heraus katholisch. Und dann bin ich selber erschrocken über, wo kommt das eigentlich her? Ja, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich dann doch da eine Prägung mitbekommen habe. Und als wir dann Kinder bekamen und die getauft wurden, wohnten wir gegenüber von der kleinen St. Johanneskirche hier in Hamburg, Eppendorf. Und da haben wir alle als Familie eine Beziehung zu dieser Kirche, zu unseren Pastoren bekommen. Und seitdem ist das Teil unseres Lebens. Und meine Enkelkinder sind da getauft worden. Und ich gehe gerne ab und zu in die Kirche, wenn sie offen ist und eben kein Gottesdienst ist. Und immer wenn ich rauskomme, fühle ich mich irgendwie gestärkt.
Das ist doch, glaube ich, eine gute Werbung für so einen Kirchenort. Viel besser kann man ja keine Werbung eigentlich machen für einen Ort, um da mal hinzugehen.
Ja, es nennt sich selber die kleine Dorfkirche in der Stadt und das ist auch so. Und wie gesagt, ich habe eine neue Berührung jetzt bekommen. Wir haben bei den ehrbaren Kaufleuten eine gemeinsame Veranstaltung immer im November mit der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Unternehmer. Das nennt sich Dialog im Michel. Mhm. Und Hauptpastor Röder ist freundlicherweise der Gastgeber. Und als ich das erste Mal da war, hat er ein Wort benutzt, was ich aus der evangelischen Kirche ehrlich gesagt noch nie gehört hatte. Er bezeichnete nämlich St. Michaelis als wirtschaftsoffen. Und das okay. Fand ich dann auch sehr, sehr spannend. Er sagte, das hängt unter anderem damit zusammen, dass St. Michaelis genau zwischen dem Hafen und den Kantoren der Innenstadt liegt. Und das fand ich schön, dass dafür auch Platz in der nordelbischen Kirche ist.
Ja, spannend. Ich glaube, das sind aber auch so Entwicklungen, wenn man so auf die Jahrhunderte schaut, die auch schon mal anders waren. Also wo man auch sagen könnte, es gibt auch eine Wirtschaftsnähe oder auch einen protestantischen Arbeitsethos etc. Da gibt es ja unterschiedliche Färbungen und Perspektiven im Laufe der Jahrhunderte.
Ja, das stimmt.
Auch Luther könnte man sicherlich da vieles zu machen auch. Ne? Was ist ein guter Schuhmacher etc.? Also da gibt es ja auch Sachen.
Lies ab und zu nochmal von in dem Buch von Max Weber. Der Geist des Kapitalismus und der Protestantismus oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Das ist schon interessant.
Total und sehr prägend auch für die Generation davor.
Ja. Man kommt nur in den Himmel, wenn man hart arbeitet.
Und das hatte dann auch viel so dieses, diese Erwählung wollte man beweisen. Man konnte es nicht beweisen, aber man hat gedacht, okay, derjenige, der erfolgreich ist, ist ja gesegnet von Gott. Mhm. Also beweise ich mir jetzt selbst, indem ich erfolgreich werde, dass ich erwählt bin für den Himmel.
Das ist ein guter Proxy, wie wir heutzutage sagen.
Ja, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter und das hat die Leute angetrieben, dann auch Leistung zu haben. Ne? Kann man jetzt drüber streiten, wie man das findet, aber ist auf jeden Fall verknüpft. Ja, total spannend. Also diese Formate sind uns auch aufgefallen, finde ich total gut. Und das ist ja im Grunde genommen ist das ja auch Thaler und Thaler, zumindest jetzt nicht die Marke, aber das Ansehen, das zusammen in Dialog zu bringen und gemeinsam drüber zu sprechen.
Abgesehen davon ist es immer eindrucksvoll, im Michel zu sitzen und Gottesdienste oder Konzerte oder eben auch dann unsere kleine Podiumsdiskussion zu verfolgen.
Herr Spätmann, jetzt haben wir mit Luther und Max Weber auf vergangene Zeiten geblickt, geschaut. Wenn Sie jetzt nach vorne gucken, was wünschen Sie sich denn für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für Politik? Was sind so Sachen, wo Sie merken, da sehe ich gerade, dass wir da Engagement brauchen, dass wir diese Wertebasierung haben? Wenn ich jetzt schon Politik sage, da sind wir ja gerade mitten in großen Debatten auch mit rund um eigentlich vermeintlich gesicherten Sachen und auch Thema Verlässlichkeit. Was ist denn mit Partnerschaften? Wie sehen Sie da drauf? Was ist so Ihr Schlusswort an uns?
Gerne. Also ich versuche mir abzugewöhnen, von dem Staat zu sprechen. Ich spreche lieber von unserem Staat, weil den Staat gibt es ja nur, weil wir uns alle gemeinsam irgendwann auf unser Grundgesetz geeinigt haben. Und ich glaube, unser Staat verdient es, dass wir alle viel mehr mitmachen, als wir es bisher tun. Einfach nur meckern in der eigenen Bubble, das reicht nicht. Wir haben ungefähr 70 Millionen Erwachsene in Deutschland, davon sind nur 1,2 Millionen in politischen Parteien. Und die Frage, die ich auf die Jahresschlussversammlung gestellt habe, ist, wie würde unsere Politik aussehen, wenn 5 oder 10% in demokratischen Parteien wären. Und das ist uns in der Versammlung Ehrbarer heute sehr wichtig. Demokratie lebt vom Mitmachen, vom Mitgestalten. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Zuhörende das als einen kleinen Anstoß nehmen, sich zu überlegen, wo und wie man sich für unsere Demokratie engagieren kann. Denn sie verdient es und sie braucht es.
Unterschreibe ich.
Wird unterschrieben von Tobias Pusch.
Von dir hoffentlich auch.
Wunderbar,
Tobias.
Ja, ja. Ich finde es auch gut. Der Staat, das sind wir alle. Und Engagement ist sicherlich sehr förderlich. Herr Spielmann, vielen Dank für diesen Einblick. Es war sogar eine Tasse Tee mit dabei.
Ja.
Und auch von der richtigen Marke. Vielen Dank, dass Sie uns da mit reingenommen haben in dieses bewegte Leben. Und Ihnen alles Gute für das weitere Engagement und die Zeit mit den Enkelkindern und Co.
Vielen Dank und tschüss.
Danke, auch so. Tschüss.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.